So war es bei den deutschen Liberalen nach 1830. Wir hatten es besprochen, ja auch in Deutschland, einzelne regionale demokratische Bewegungen stattgefunden, die auch einzelne regionale Konzessionen des Absolutismus an Verfassungsstreben des liberalen Bürgertums herbeiführen. Aber wenn die Massen allzu sehr demonstrieren, wie sagen wir mal in Hanau im Kurfürstentum Hessen, sofort schlottern den übrigen Liberalen dann die Knie. Obwohl sie dafür etwas bekommen, nämlich eine Verfassung. Und dann kommt die Variante Büchner, der Propagierung sozusagen von anderen Revolutionen, wiederum in Hessen, durch den hessischen Landboten. Diese Gruppe radikal demokratisch gewordener Studenten, sie wird durch äußersten Terror verfolgt. Der Büchner kann entwischen in die Schweiz. Aber sofort gehen im Übrigen noch so aufgeklärten liberalen Professoren wieder die Knie runter und sie jammern und distanzieren sich davon. Nicht anders ist jetzt ihr Verhalten im Revolutionsprozess 1848. Die Revolution in Frankreich und die Vorbereitung dieser Revolution, von englischen Dingen hatten sie keine Ahnung, denn der normale damalige deutsche Intellektuelle sprach zwar Französisch, aber nicht Englisch. Das war nur zum Teil in Hansestädten. Aber die Vorbereitung der Revolution in Frankreich und dann die Revolution in Frankreich zaubert nun natürlich einen großen Aufschwung demokratischer Volksbewegungen auch in Deutschland. Daher kommt es zu der Märzrevolution in Berlin, nach der Februarrevolution in Frankreich und eigentlich in allen großen deutschen Städten zu Parallelbewegungen. Auf die Straße gehen dabei sicherlich auch Studenten. Wir wollen die damalige Rolle der Studenten nicht unterschlagen. Denn die können noch in solchen Entscheidungsperioden etwas auf den Markt bringen und revolutionär handeln, weil sie ja noch nicht total integriert sind. Aber die Herren Richter und die Herren nun, wir würden heute sagen, Studienräte und Oberschullehrer und dergleichen, sie bleiben hübsch zu Hause, denn sie haben ja ihre Gehälter zu verlieren. Und die Herren industriellen Bourgeois, sie finden das ganz gut, dass ihre absolutistischen Herren zu Konzessionen gezwungen werden. Denn jeder industrielle Bourgeois in Deutschland damals will ja das, was auch der fortgeschrittenste Teil, der rheinische nämlich, der industriellen Bourgeoisie in Preußen will, einheitliches deutsches Zollgebiet, wenn möglich einen einheitlichen deutschen Staat mit einheitlicher Gesetzgebung. Denn das ermöglicht ja die Ausbreitung des Industrialismus und also ihre Profite. Und die paar Bahnen, die inzwischen gebaut sind, aus militärischen Gründen, vom preußischen Staat etwa, die reichen ihnen auch nicht. Sie wollen auch die Ausbreitung des Eisenbahnwesens und so weiter. Denn sie wollen ja industrialisieren und ihren Profit haben. Und also sind sie sehr glücklich über die Revolution, denn das zwingt diese Idioten von Bürokraten des Königs, die nur äußerstenfalls mal eine Konzession an die Vernunft, auch an ihre eigene Vernunft machen. Feudale Klassen können nie denken und hohe Bürokraten, die langfristig denken können, kann man sich immer an fünf Fingern abzählen. Die Verblödung der Bürokratie nun hat einen ungeheuer einfachen Grund. Wenn ich Bürokrat werde, mit noch so aufgeklärter Eingangsvorbereitung vom Studium. So bin ich in einer Staatsgewalt oder in einem Verband, in Wirklichkeit Verbandsbürokratien verhalten sich nicht anders, in der ich nun einen bestimmten Arbeitsbereich bekomme und da möglichst gut für diesen Apparat funktionieren soll, also auch insoweit vernünftig denken soll. Aber mein Arbeitsbereich ist nun beschränkt auf mein Ressort. In diesem Ressort kann ich noch vernünftig denken, aber bald denke ich nur noch in diesem meinen Ressort, denn ich tue ja gar nicht anders. Und verliere den Gesamtüberblick. Dann muss ich für die Interessen meines Ressorts gegen die anderen Ressorts eintreten. Nicht mehr. Dazu muss ich etwas Kombinationswissen behalten, aber vor allen Dingen eins lernen, mich nach oben anzupassen. Und ich halte am Ende nur noch das für real und vernünftig, was ich durch Anpassung nach oben, an die Spitze, an die Regierung, im Fall der staatlichen Bürokratie, auch erreichen kann. In dieser Periode braucht der preußische Staat, bleiben wir beim fortgeschrittenen Staat des Deutschen Bundes damals, natürlich eine relativ aufgeklärte Bürokratie, denn sonst kann er alle diese Provinzen gar nicht verwalten, geht gar nicht. Und er muss auch hohe Steuereinkommen haben, denn er will ja seine Armee füttern. Und also muss diese Bürokratie auch relativ vernünftig funktionieren. Aber diese Bürokratie stammt erstens zum großen Teil in den Spitzen aus dem Feudaladel, denn das ist damals die herrschende Klasse. Und sie hat also im Hinterkopf nicht nur die Interessen der Verwaltung des eigenen Ressorts, sondern auch alle Vorurteile, die im Aufstieg aus dem Feudaladel hinein von Jugend an mitgebracht werden. Auch wenn sie die einzelnen Bürokraten aus bürgerlichen Schichten kommen, auch diese monarchischen Vorurteile. Und also können sie nicht langfristig strategisch denken, sondern immer nur in ihren beschränkten Interessen. Wohlgemerkt, heute ist das mit keiner Bürokratie anders. Dann haben sie ihre tägliche Arbeit in der Bürokratie. In dieser täglichen Arbeit denken sie. Es ist kein Zufall, dass ja solche Verblödung jeder Bürokratie so weit geht, dass sie auch jede Wissenschaft erreicht. Denn Professoren haben ja nun mal die andere Seite, sozusagen Bürokraten der Wissenschaft zu sein. Und das hat dann etwa bei ökonomischen Professoren zur Folge, ich nehme nur dieses Beispiel, man kann es in jede Wissenschaft hinein verlängern, dass sie, weil sie nun groß werden, natürlich mit Denken in industriellen Expansionsinteressen. Denn das ist ihre Funktion, dafür Hilfsdienste zu leisten. Und also der ganzen, im Grunde von der liberalen Wissenschaft, ökonomischen Wissenschaft, die steht ja am Anfang der historischen Entwicklung dieser Wissenschaft, abgeleiteten Kategorie. Aber dann haben sie sich zu beschäftigen mit den Aufschwungsperioden, in denen sie gerade leben. Und also gibt es kaum einen Professor, der, wenn gerade eine Aufschwungsperiode ist, nicht prophezeit, dass sie ewig sein wird. Es gibt keine große ökonomische Krise des Kapitalismus, die von der Mehrheit der Ökonomieprofessoren prognostiziert gewesen wäre, sondern sie können immer, das gilt von 1850 an in Deutschland, feststellen, dass wenn gerade eine Aufschwungsperiode ist, 99,5% aller Ökonomieprofessoren prognostizieren, unsere Ökonomie ist heute so vorzüglich eingerichtet, mit kleinen Randkorrekturen, die man vollmachen könnte, dass es ökonomische Krisen überhaupt nie mehr geben wird. So war das vor der Krise 29, so war das vor der Rezession von 66, so war das vor der Krise von 74 und so weiter. Und es wird ewig so bleiben, weil es sich hier um bürokratisches Denken handelt. Nicht nur um Denken in den Interessen der Bourgeoisie. Und jedes bürokratische Denken neigt dazu, im Augenblick, in der Tätigkeit des Augenblicks und in deren Schranken zu verbleiben. Denn ich tue ja immer dasselbe. Daraufhin muss sich jeder, der in je irgendeine Bürokratie gelangt, und jeder von uns wird das mal tun, immer selbst kontrollieren, denn nur wenn er dieses Phänomen kennt und sich daraufhin kontrolliert, kann er es in den Griff bringen.